2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, wir haben Montag, den 19. August 2024. Es ist knapp 90 Minuten später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton nach dem Pokalspiel gegen den Halleschen FC vom vergangenen Freitag. In einem Pokalkrimi kann der FC St. Pauli sich am Ende mit 3:2 aus eigener Sicht durchsetzen. Die Torschützen in ihrer Reihenfolge, nachdem Akono nach einem Fehler von Vasil den Halleschen FC in der 11. Minute in Führung gebracht hatte, konnte Johannes Eggestein nach Vorarbeit von Gilavogi in der 48. Minute zum 1:1 ausgleichen. Aber dann in der 62. Minute konnte Hauptmann nach Vorarbeit von Akono den HFC wieder mit 2:1 in Führung bringen, und als ja alle, die es mit dem HFC gehalten haben, schon dachten, man ist in der zweiten Runde und manche St. Pauli-Fans vielleicht dachten, das war es für dieses Jahr mit diesem Wettbewerb, konnte Adam Zsigała in bester Stürmermanier in der 90+4 nach Vorarbeit von Johannes Eggestein zum 2:2 ausgleichen. Somit ging es in die Verlängerung und Lars Ritzka konnte in der 110. Minute nach Vorarbeit von Philipp Treu den Siegtreffer zum 3:2 aus Sicht des magischen FC St. Pauli markieren. Ich bin Yannick und bei mir zu Gast ist wieder Oliver Leiste. Moin Olli.
Ja, moin oder schönen guten Abend, wie man hier in Sachsen sagt.
Genau, also in Hamburg oder im Norddeutschen ist die Begrüßung relativ zeitlos, aber genau. Wir nehmen jetzt am Montagabend auf und bevor wir so ein bisschen genauer ins Thema gehen, erzähl uns auch mal, du warst ja am Freitagabend auch im Stadion. Wie hat sich denn dein Spieltag so gestaltet?
Ja, es war jetzt nicht stressig, aber ich war ja vorher noch im Dienst beim MDR, musste arbeiten, bin dann nach meinem Dienstende nach Halle gefahren, bin ja auch spielender Trainer in Leipzig bei einem Verein, so hatte dann 2 Spieler an meiner Seite, beziehungsweise einen haben wir da getroffen, der andere ist auch mit mir gefahren, genau, und dann sind wir aber relativ entspannt reingekommen, waren dann, weiß ich nicht, 20 Minuten vor Anpfiff, würde ich sagen, drin und konnten dann noch so ein bisschen Atmosphäre aufsaugen, bevor es dann losging.
Ja, also es war bei uns ähnlich. Ich hatte, glaube ich, im Vorgespräch, weiß gar nicht mehr, ob es on-air oder off-air war, gesagt, dass wir ja schon vorab nach Leipzig gereist sind und dann von da zum Spiel anreisen würden. Wir hatten ursprünglich geplant, mit der S-Bahn zu fahren. Dann hat sich aber netterweise ein Kumpel aus Bayern bereit erklärt, mit uns mit dem Auto zu fahren. Der war auch vorher in Leipzig angekommen. Also wenn du das hörst, du weißt, dass du gemeint bist. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Das war nämlich sowohl zum Spiel hin als auch dann, ja, auf die Geschehnisse nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz kommen wir ja sicherlich noch kurz. War es auf jeden Fall angenehmer, einfach mit dem Auto hinzufahren auf den Gästeparkplatz, da dann wieder hin zurück und von da dann wieder wegzufahren. Weiß nicht, ob was passiert wäre, aber es war auf jeden Fall so die angenehmere Art der An- und Abreise. Ja, also zum Einlass, es war ja vorher so ein bisschen geschrieben worden, so Sicherheitsspiel, Einstufung und so. Von daher hatte ich mir da schon andere Szenarien ausgemalt, das war aber alles relativ entspannt und war dann auch überrascht auf jeden Fall, dass es trotzdem Vollbier im Stadion gab. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Sicherlich, also kennt man ja eigentlich eher von Spielen mit Sicherheitsfaktor, dass es dann noch keinen Alkoholausschank gibt. Genau, und dann ja, sind wir quasi schon im Stadion, da warst du aber auch noch rechtzeitig, um die Choreo vom Halleschen FC mitzubekommen, ne?
Genau, ich meine, die wurde ja dann, ich glaube, die HFC-Fans, die waren so ein bisschen überrascht vom Einmarsch ihrer Mannschaften, oder beider Mannschaften, weil das so 2 Minuten zu früh war und das, glaube ich, in deren Ablaufplan nicht so vermerkt war. Insofern hat es dann noch einen Moment gedauert, bis die Choreo dann wirklich losging, aber das war, sagen wir mal, aus meiner Sicht eine würdige Einstimmung auf das Pokalspiel, was dann folgen soll.
Ja, auf jeden Fall. Sah sehr schick aus dann auch, also ne, mit großer Blockfahne in der Mitte und rotem Rauch rechts und links. Und St. Pauli sollte dann erst mit Beginn der zweiten Halbzeit nachziehen, weil es eben einfach auch der Fall war. Also ich erinnere mich, dass es gibt ja diese Groundhopping-App, da hatten wir uns dann schon, weil wir eben auch schon im unmittelbaren Nähe des Stadions waren, haben wir uns schon eingeloggt, waren dann auch relativ zeitig drin. Ein Kumpel schrieb mir, ach schön, dass ihr schon eingeloggt seid. Wir sind hier gerade noch mit den Bussen kurz vor Halle und es dauert hier alles noch ein bisschen. Von daher war es, glaube ich, für unsere aktive Fanszene einfach dann zu knapp, dann noch das, was man dann zu Beginn der zweiten Halbzeit präsentiert hat, dann auch schon zum Anpfiff zu machen. Also wie der besseren Wissens, ob es vielleicht genau so geplant war, das kann ich jetzt nicht sagen, aber normalerweise ist es ja schon so, dass dann, wenn man rechtzeitig im Stadion ist, dass das dann auch alles schon vor Anpfiff passiert. Gut, dann bleiben wir mal nochmal auf den Rängen, einfach um es besprochen zu haben. Ich meine, auch da ist bei uns beim Millanton schon ein Artikel zu erschienen von Mike, der auch vor Ort war und einen kleinen Reisebericht quasi abgegeben hat. Und der kommt natürlich leider auch nicht ohne gewisse Personen rechts und links des Gästeblocks aus, die sich da, einen Großteil der Zeit nicht mit dem fußballerischen Geschehen beschäftigt haben, sondern sich eher am Gästeblock abgearbeitet haben mit teilweise auch strafbaren Handlungen. Ja, muss man leider einfach thematisieren und es ist auch nicht das erste Mal, dass uns das passiert, wenn wir im Osten oder im Osten der Bundesrepublik ein Pflichtspiel oder ein Fußballspiel antreten. Aber ja, war sicherlich in der Vielzahl. Also natürlich haben sich dann diese Personen auch bewusst nahe des Gästeblocks aufgehalten. Der Artikel von Mike ist damit betitelt, dass man einen Nazi zum Ordner gemacht hat. Das war schon im Vorfeld oder ja kurz vor Anpfiff der Partie durch die braun-weiße Hilfe thematisiert worden, dass man da einen verurteilten Neonazi in der Nähe des Gästeblocks als Ordner eingesetzt hat. Das ist sicherlich etwas, mit dem der HFC sich irgendwie noch auseinandersetzen muss. Und so bekannt das Bild ist und ehrlicherweise auch, steht auch bei Mike im Artikel, zumindest in Einzelfällen dann auch eher für Amüsement gesorgt hat, weil sich da jemand wirklich, also da hat jemand im Trikot von Lok Leipzig völlig die Kontrolle verloren und sorgte dann eher für Amüsement auf unserer Seite. Trotzdem ist das natürlich etwas, was eigentlich in Fußballstadien nichts zu suchen hat oder nicht eigentlich, sondern es hat da nichts zu suchen und von daher der Appell eigentlich an die Verantwortlichen zu richten, dass man sowas eigentlich zu unterbinden hat und damit wir das einmal thematisiert haben, wie war deine Erwartungshaltung darauf im Vorfeld und wie hast du es im Stadion selber wahrgenommen?
Ja, wie formuliere ich das jetzt? Dass der HFC eine in Teilen, ich würde jetzt mal rechtsgerichtete Fanszene hat, das war mir bekannt und das ist sicherlich jedem bekannt, der sich mit dieser Thematik auch auseinandersetzt. So explizit nicht die ganze Fanszene, sondern Teile davon. In wie welcher Ausprägung sich das äußert, das ist teilweise verschieden. Aber dass es dann jetzt gegen St. Pauli sehr deutlich wurde, kommt nicht überraschend. Du hast es selber angesprochen, das passiert euch insbesondere im Osten leider öfter. Oh, und ja, ich war auf der Hintertortribüne, also auf eurer Seite im Stadion, so relativ nah am Gästeblock, aber quasi auch noch ein Stückchen weg, also eher direkt neben dem anderen Stehblock, der ja auch auf dieser Seite noch war. Und da liefen jetzt schon auch Leute rum mit, sagen wir mal, zumindest fragwürdigen T-Shirts mit, weiß ich nicht, in Teilen rechtsradikaler Symbolik, aber das war jetzt nicht die Masse. Es gab noch ein paar, wie gesagt, geschmacklose oder fragwürdige T-Shirts. Und was jetzt aber rund um euren Blog los war, sodass das tatsächlich das ganze Spiel ging, das habe ich in der Form nicht mitbekommen. Ich habe es nach dem Spiel oder relativ zum Ende des Spiels ein bisschen mitbekommen. Da waren ein, zwei Rufe, die ich dann auch gehört habe. Aber den Großteil des Spiels von der Lautstärke her habe ich meistens euch gehört. Man hat auf der HFC-Seite schon gesehen, dass es, also auf der HFC-Fankurven-Seite, dass es da auch oder dass da auch sehr viel los war und in Momenten war ja auch das ganze Stadion sehr laut. Wie gesagt, von der Akustik habe ich dazwischen meistens euch gehört und jetzt nicht irgendwelche Zwischenrufe. Die Szenen dann nach dem Spiel, die du beschreibst mit dem Kollegen mit dem Strohhut und dem Lok Leipzig T-Shirt, das habe ich auch gesehen. Das sah aus der Entfernung ein bisschen lustig aus, war aber auch überrascht, dass er dann doch noch es geschafft hat, von dieser Stelle, wo dieses Netz auf der Tribüne lag, ne, dass man da eben nicht so lang rennen kann, dass er von da noch 10 Meter gekommen ist, bis er tatsächlich gestoppt wurde. Und habe auch gesehen, dass auf beiden Seiten dann irgendwie Gruppen waren, die da noch provoziert haben, welche Ausprägung das hatte oder das, was du jetzt alles geschildert hast, konnte ich aber nicht in dem Maß wahrnehmen.
Okay, also wenn ich dich jetzt so richtig verstanden habe, also soweit so leider wenig überraschend, zumindest in Teilen der Fanszene, das sollten wir vielleicht auch einmal hier on air wirklich nochmal sagen, das hat Mike auch geschrieben. Natürlich ist uns bewusst, dass nicht alle, die es mit dem HFC halten, auch rechte Tendenzen haben oder rechtsradikal sind, auf keinen Fall. Und es ist ja auch einfach so, dass dann, wenn dann aus unserer Kurve oder aus unserem Blog darauf reagiert wird, dass damit nicht das ganze Stadion gemeint ist. Da sind diese Menschen mit gemeint und die fühlen sich dann ja auch, ne, du hast den Herrn mit dem Strohhut angesprochen, die fühlen sich dann ja auch dementsprechend provoziert und reagieren dann dem einen oder anderen Maße. Und ich meinte jetzt auch weniger akustische Dinge, die während des Spiels passiert sind, sondern vor allem also einfach eine Zugewandtheit zum Gästeblock, natürlich auch teilweise Handbewegungen, die nicht erlaubt sind. Und ja, dass man sich einfach sehr stark darauf fokussiert hat. Als das Spiel ein bisschen hin und her ging, hat man das sich, glaube ich, ein bisschen davon abgewendet. Aber insgesamt war schon klar, dass viele oder einige Personen auf jeden Fall nicht da sind, um jetzt zu gucken, wie der HFC sportlich auf dem Platz gegen den FC St. Pauli besteht, sondern dass es vor allem darum ging, zu gucken, was kann man denn vielleicht in Richtung Gästeblock erreichen oder auch nicht. Also wie gesagt, uns ist bewusst, dass das nicht das ganze Stadion ist. Trotzdem ist es ein Problem, was man thematisieren muss. Und ich glaube, damit sollte dem jetzt auch Genüge getan sein. Wie gesagt, ich kann den Artikel von Mike auch gerne nochmal verlinken.
Lass mich noch kurz noch ein Wort zu dem Ordnerthema sagen, was du angesprochen hast. Das ist auch ein Thema, so jetzt den konkreten Einzelfall habe ich nicht mitbekommen, aber das ist auch eine Geschichte, die wir über die Jahre, also verschiedene Medien so in Halle, Leipzig, Magdeburg teilweise auch, immer mal wieder thematisiert haben und wo es eben immer wieder auch ne, die Frage aufkam, okay, wie kommt Pyrotechnik rein? So, das ist jetzt an anderen Standorten auch ein Problem, wenn man es so nennen möchte, aber wo es schon immer mal wieder Geschichten gab, dass Ordner auch Teil der Fanszenen sind, die sie dann selber quasi betreuen und was es dann aber für gegnerische Fans relativ unangenehm machen kann. Du hast so gesagt, es war ein verurteilter Neonazi. Da möchte ich kenne jetzt die Hintergründe nicht oder weiß jetzt auch nicht, um wen es sich handelt. Möchte nur darauf hinweisen, dass es ja auch sein kann, dass er dann seine Strafe auch verbüßt hat, was man dann aber, wo man ihm ja dann auch eine gewisse Resozialisierung, je nachdem, welche Strafe er begangen hat, zugestehen könnte. Aber wie gesagt, da kenne ich jetzt nicht im Detail die Hintergründe, um wen es sich handelt oder so weiter. Das sollte man nur immer auch mit im Hinterkopf haben, bevor man da sich echauffiert. Und genau, ansonsten ist das aber auch ein bekanntes Problem, genau wie mit diesen Kampfsportszenen, insbesondere in Ostdeutschland, die eben auch zum Teil sehr stark von Neonazis unterwandert sind oder sich aus diesem Milieu speisen und die dann aber natürlich auch die Türen nicht nur von Stadien, sondern auch von Clubs und so weiter kontrollieren und das ist mit Sicherheit ein großes Problem.
Also wir können es ja nochmal kurz aufgreifen für die, die das nicht mitbekommen haben. Es handelt sich aber um den organisierten Neonazi Felix Reck, der als Ordner am Gästeblock eingesetzt worden ist und das ist sicherlich, natürlich gibt es da häufig Überschneidungen, gerade du hast es ja gerade beschrieben, in den jeweiligen Szenen. Aber ja, wie gesagt, es ist sicherlich immer gut, wenn da Leute ein Auge drauf haben und sowas thematisieren. So viel dazu zu diesem leidigen Thema leider. Und was ich dann genau wie den Artikel von Mike dazu auch noch verlinken kann, ist der Artikel von Tim, der sich mit der sportlichen Analyse beschäftigt. Und da können wir ja mal kurz so ein bisschen Sidestep machen. Wir hatten uns ja am Tag darauf bei dem Verein in Leipzig, bei dem du spielst, kannst du vielleicht ganz selber erklären, kurz getroffen und hatten da schon so eine kleine Expertise ausgetauscht. Wie gesagt, aus St. Pauli-Sicht wurde da schon einiges zu geschrieben, dass man sich schwer getan hat, dass gerade im Aufbauspiel viele Fehler passiert sind. Den Lapsus von Nikola Vasil ganz zum 0:1 aus unserer Sicht habe ich schon angesprochen. Nun bist du ja aus eher neutraler Sicht jetzt hier heute bei uns, weil du es weder mit dem FC St. Pauli noch mit dem hallischen FC hältst, hast du ja im Vorgespräch schon erzählt. Ja, wie ist deine neutrale Sicht? Was hat der HFC gut gemacht und was ist St. Pauli nicht gelungen, dass es so lange spitz auf Knopf stand und man erst in der Nachspielzeit überhaupt den Bock noch umstoßen konnte und in der Nachspielzeit dann weiterkommen konnte?
Ich meine, insgesamt möchte ich da festhalten, dass du ja ein ziemlich erlebnisreiches Fußballwochenende hattest. Du hast es angesprochen, du warst bei uns auf dem Sportplatz am Samstag auch zu Gast bei der ruhmreichen SG Leipziger Verkehrsbetriebe. Ich spiele da in der zweiten Mannschaft, bin da auch mit Trainer. Du hast dir unsere erste angeguckt, die nach Rückstand auch 3-2 gewinnen konnte. Und ja, das dann sicherlich sehr unterhaltsam war. Da vielleicht auch noch kleine Anekdote, weil ja viele eurer HörerInnen mit Sicherheit auch den Verein Roter Stern Leipzig kennen, der bei uns wirklich einen, entschuldigt das Wortspiel, Steinwurf in Connewitz entfernt ist. Und wo es mal vor Jahren auch ein Aufeinandertreffen der beiden ersten Mannschaften gab mit einer Choreo der Sternfans, Schwarzfahrer gegen Straßenbahner. Das wäre sehr lustig. Und genau, dann zum Spiel am Freitagabend. Das war jetzt auch mein erster richtiger Eindruck, den ich von der neuen HFC-Mannschaft bekommen habe. Nach dem Abstieg sind ja dann doch sehr viele Spieler gegangen. Und tja, du hattest es ja vorher gesagt, dass ihr so ein bisschen eine Umstellung vorbereitet von diesem Ballbesitz-Fußball, der euch in der zweiten Liga sehr, sehr stark gemacht hat, hin zu einem eher umschaltorientierten Fußball. Und da habe ich schon gedacht, okay, das wird interessant, weil es für so eine viertklassige oder so einen niedrigklassigen Verein im Pokal natürlich immer leichter ist, sich erstmal hinten reinzustellen und es dann schwieriger wird, diese Umschaltmomente zu generieren. Und das war eigentlich auch das Spiel. Also ich fand nicht nur vom Ergebnis her, aber da hat mein Eindruck, was die Zahl angeht, dann tatsächlich ein bisschen getäuscht, sondern dass es insgesamt ein recht offenes Spiel war. Aber am Ende hatte der HFC doch nur 32% Ballbesitz, hat relativ wenig Luftduelle gewonnen und war eigentlich in allen aussagekräftigen Statistiken deutlich unterlegen. Aber die entscheidenden Kopfballduelle, nämlich die am eigenen Strafraum, die haben sie fast alle gewonnen, waren da sehr gut in den Zweikämpfen. Zweikampfbilanz insgesamt ja auch ausgeglichen. Und haben ihrerseits, sagen wir mal, Abstimmungsfehler in der St. Pauli-Abwehr sehr gut genutzt. Also es war jetzt auch nicht so, dass der HFC 20 Chancen hatte, aber zwei, dreimal gefährlich wurde, daraus haben sie zwei Tore gemacht. Und umgekehrt war ich relativ enttäuscht von St. Pauli, weil sie aus ihrer Überlegenheit sehr wenig richtige Chancen kreiert haben. So, da war diese Szene nach einem Freistoß oder nach einer Ecke, wo Sven Müller, der HFC-Torwart, an den eigenen Pfosten klärt. Das war für mich aus der Stadionperspektive nicht so richtig zu erkennen, weil ich eigentlich dachte, okay, da müsste noch jemand von euch dran gewesen sein. Aber es war dann der Pfosten und der Ball springt zurück zu ihm, er nimmt ihn dann auf. Und aber abgesehen davon sind mir tatsächlich bis auf die Tore kaum richtige Chancen in Erinnerung geblieben. So, und das spricht ja einfach dafür, dass der HFC eben defensiv sehr, sehr gut gearbeitet hat, dass sie sich da sehr gut unterstützt haben. Jan Löhmannsröhm ist mir da zum Beispiel aufgefallen, der da im Zentrum wirklich sehr viel abgeräumt hat, sehr viel geköpft hat. Dass er das kann, weiß man, wenn man sich viel mit, sagen wir mal, dritte Liga in den letzten Jahren beschäftigt hat, dass er das auf dem Niveau gegen eine angehende Bundesligamannschaft kann. Das habe ich noch nicht so oft von ihm gesehen. Und ja, das war dann sicherlich ein Faktor, aber genauso könnte ich jetzt noch irgendwie 5, 6 weitere HFC-Spieler nennen, die gerade defensiv ein richtig starkes Spiel gemacht haben. Und offensiv, habe ich es gesagt, haben sie dann eben aus den wenigen Situationen die Tore gemacht, aber da natürlich auch einfach das Näschen bewiesen, im richtigen Moment mal drauf zu gehen, nachzugehen oder vor dem 2-1 dann auch dieses mutige Dribbling von Akono, der Pass, und Hauptmann läuft eben durch, ist dann genau an der richtigen Stelle. Das waren dann so die Überraschungsmomente. Und ja, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich hatte in der 93. Minute auch nicht mehr damit gerechnet, einfach weil mir das Anrennen von St. Pauli jetzt nicht konkret genug erschien, dass tatsächlich noch der Ausgleich fällt.
Ja, das wird ja sicherlich in der 93. nicht alleine so gegangen sein. Wenn man es mit dem HFC gehalten hat, dann hat man wahrscheinlich sich schon in der zweiten Runde gewähnt. Und St. Pauli-Fans haben wahrscheinlich gedacht, okay, dann ist es jetzt doch wieder der Pokal, der nur von Juli bis August dauert. Sollte dann doch nicht so sein. Und das hat Tim auch schon geschrieben, man ist jetzt das vierte Mal in Folge in die zweite Runde eingezogen. Das war sicherlich einer der eher zittrigen Siege sozusagen. Und ja, man könnte sicherlich auch sagen, dass da einiges an Glück dabei war. Ich glaube, die Szene, die du eben beschrieben hast, mit dem Pfosten, da war ja Hauke Wahl von uns auch noch irgendwie beteiligt und hat versucht, ihn da irgendwie noch reinzustochern. Der Torhüter vom HFC ist dann einfach noch rechtzeitig zur Stelle. Kurzer Funfact, gestern Abend war Millanton live Monatssendung im Theaterschiff und dann wurde Hauke auch direkt zum Anfang gefragt, wie er den denn nicht reinmachen kann, ob er irgendwie eine Wette mit irgendeinem anderen Spieler laufen haben würde, warum, dass er keine Tore schießen soll. Ja, aber gut, er ist ja nun mal Verteidiger und ja, auch wenn er in der Jugend als Stürmer agiert hat, war das jetzt sicherlich nicht seine Pflichtaufgabe. Umso schöner ja dann, dass Adam Jigawa in bester Top-Stürmer-Manier dann irgendwie aus der Drehung mit Direktschuss doch den Ausgleich erzielen kann. Und weiß nicht, ob du mir dazu stimmen würdest, gerade mit Verlauf der Spielzeit, als es dann wirklich an die 2-Stunden-Marke ging, hat man dann ja auch einfach gemerkt, dass da ein Erstligist gegen einen Viertligisten spielt, was die Kondition angeht, oder würdest du mir da widersprechen?
Ich weiß gar nicht, ob es ein konditionelles Problem war. Mit Sicherheit ein bisschen, aber es war eher so dieser Moment, wenn der Ausgleich fällt, der hat einfach so dem HFC ein bisschen den Stecker gezogen und ich glaube so diese...
Und St. Pauli gepusht im Gegenzug vielleicht.
Genau, und diese große Enttäuschung, die haben sie in der Verlängerung nicht mehr aus den Köpfen und dann auch nicht mehr aus den Beinen bekommen. Also da hätte irgendein Glücksmoment... Und du hast es aber auch auf den Rängen gemerkt, dass alle so, weil es ja natürlich auch super intensiv war für alle Beteiligten, also auch die ZuschauerInnen, dass du irgendwas gebraucht hättest, was das ganze Stadion und auch den HFC nochmal aufweckt. Also irgendeine Aktion, wieder nochmal so ein Tor wie das 1:0 oder irgendwas, ein Pfostentreffer, keine Ahnung, was den Leuten, also den Spielern, aber auch den Fans vielleicht die Energie wieder so ein bisschen zurückgegeben hätte. Ansonsten war es einfach so dieses, okay, du bist quasi schon durch und dann so mit der letzten Sekunde oder der letzten Aktion wirst du einfach nicht belohnt für diese Anstrengung, wo du schon sicherlich ein bisschen über dein Limit gegangen bist. Und das konnten sie dann eben nicht mehr kompensieren. Aber wie gesagt, auf den Rängen fand ich dafür, dass du gegen eine Bundesligamannschaft in der Verlängerung bist, war es dann irgendwie sehr ruhig oder nicht mehr so laut, nicht mehr so intensiv. Und ja, dann war das sicherlich der Faktor, der dann St. Pauli geholfen hat, das Spiel am Ende zu gewinnen.
Okay, also aus deiner Sicht eher ein mentales Problem als ein konditionelles. Ja, ich meine, wir haben das ja vor 2 Jahren gegen den SC Freiburg erlebt. Da haben wir ja auch immer erst kurz vor Schluss den Gegentreffer dann gegen uns bekommen, logischerweise, und sind dann da auch sehr unglücklich ausgeschieden. Macht natürlich was mit einer Mannschaft, was man vielleicht auf St. Pauli-Seite, auch wenn da vieles nicht geklappt hat, positiv rausziehen kann, dass man sich ja nicht aufgegeben hat, dass man immer noch dann geglaubt hat, da irgendwie noch ja, das Ganze zu seinen Gunsten drehen zu können. Aber am Ende, ja, würde ich dir sagen, der HFC hat es gut gemacht, hat lange gut dagegen gehalten. Man hat vielleicht einfach, ja, das letzte Quäntchen Glück nicht auf seiner Seite gehabt oder dieses Momentum, wie du sagst, ne, wenn dann kurz vor Ende der regulären Spielzeit der Gegentreffer gegen dich fällt, dass du dann da irgendwie so mental irgendwie ein bisschen am Boden bist. Du hast ja auch am Samstag bei den Verkehrsbetrieben zu mir gesagt, am Ende waren es 2 Einzelaktionen, die das Spiel entschieden haben. Ne?
Und da würde ich auch zustehen. Ich habe mir die Zusammenfassung heute nochmal angeschaut. Und die Tore, die waren dann schon wirklich auch richtig stark von St. Pauli. Aber das waren eben auch die einzigen Momente, wo sie wirklich stark waren. So, und da hast du dann schon den Qualitätsunterschied gesehen. Und das 2:2, das macht auch nicht, auch in der Bundesliga, nicht jeder jeden Tag so dieses Tor. Also diese saubere Annahme und dann wirklich auch, oder es war ja nicht meine Annahme, dieser saubere Schuss einfach direkt in die Ecke, relativ ansatzlos, und da hast du dann schon einfach die Qualität gesehen, so, und es wäre jetzt sicherlich einfach eine andere Bewertung des Spiels, wenn du sie in der 43., 73. und 86. Minute schon mal gesehen hättest, dann, ja, wäre die Enttäuschung vielleicht nicht so groß gewesen, als wenn das dann wirklich im letzten Moment einmal aufblitzt. Und du vorher, und ich habe es eben auch gesagt, so ausgeglichen war das Spiel gar nicht. Und trotzdem hatte ich zumindest das Gefühl, dass St. Pauli nicht besser war, obwohl sie es in vielen Belangen waren.
Ding Dong, Werbung. Auch in dieser Saison unterstützt die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg das VDS-NDS-Team des Millanton bei ihrem Podcast. Ihr kennt das Sortiment von Kehrwieder noch nicht? Dann gönnt euch doch den Entdecke-Genieße-Kehrwieder-Sechser. Darin steckt echte Hamburger Vielfalt. Ihr könnt euch einmal durch das Standardportfolio durchprobieren und zum krönenden Abschluss noch eine saisonale Spezialität genießen. Wenn ihr neugierig geworden seid, geht doch einfach mal auf kervida.bier, Bier in der englischen Schreibweise und wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Okay, am Ende hat man sich dann doch durchgesetzt, was auch immer da jetzt, ja, der entscheidende Faktor war, am Ende hat es gereicht. Ja, für uns sicherlich, man weiß nicht, ob du es aus der Ferne mitbekommen hast, aber die Stürmerdiskussion hat ja auch in der letzten Saison schon so ein bisschen geschwelt bei uns und da war Eggestein quasi alleine vorne. Jetzt hat man beim Ausgleich gesehen, dass das mit Gilavogi ganz gut funktionieren kann, aber ja, ich würde dir zustimmen, da hat man einfach zu wenig Chancen in dieser Art kreiert, die dann zum 1:1 geführt hat, war sicherlich genau das, wie man sich das vorstellt. Und dass dann zwei Verteidiger für die Treffer 2 und 3 sorgen, ja, sollte sicherlich auch unserem Trainer und dem ganzen Team Hausaufgaben aufgeben, bevor es dann am Sonntag gegen Heidenheim geht. Olli, an sich würde ich dann sagen, wir haben das Ganze abschließend besprochen. Hast du noch berühmte letzte Worte, die du uns mit auf den Weg geben willst? Für den HFC geht es jetzt wahrscheinlich heute, wenn ihr das hört, also am Dienstag, schon in der Liga weiter und für St. Pauli wartet der Bundesliga-Auftakt am Sonntag gegen Heidenheim. Hast du noch berühmte letzte Worte?
Naja, wir haben ja letzte Woche, als wir aufgenommen hatten, habe ich ja darüber gesprochen, dass so ein Pokalspiel für so einen Viertligisten ja durchaus ein Push sein kann, weil du da irgendwie was Besonderes erlebst. Ich glaube, diesen Effekt hat das Spiel erfüllt, weil die Mannschaft über sich hinausgewachsen ist und wenn sie das schafft, das einigermaßen in die Liga zu transportieren, können die nächsten Wochen sehr schön werden. Für euch kann es aber auch ganz cool sein, weil man einfach irgendwie durchgekommen ist, weil man jetzt nicht diese leidige Diskussion hat, oh, man hat sich gegen den Viertligisten blamiert und eigentlich ist man ja auch direkt schon abgestiegen und kann das auch komplett lassen mit der Bundesliga und einfach nächstes Jahr wieder in der zweiten Liga antreten. So, aber ihr seid ja durchgekommen, dadurch habt ihr dieses Thema nicht und vielleicht ist dann einfach so diese späte Erlösung so das, was euch auch Hoffnung machen kann oder was ihr einfach mit in die Liga nehmen könnt, dass man eben sagt, okay, wenn man es einfach schafft, auch in einem Spiel, was irgendwie maximal unglücklich läuft und das wird in der Bundesliga sicherlich ein, zwei Mal der Fall sein, wenn man es irgendwie schafft, dran zu bleiben, dann kann man es ja am Ende trotzdem noch gewinnen und das könnte für euch, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl sein, um in die Liga zu starten.
Ja, da würde ich dir zustimmen. Also gerade dieses immer noch dran zu glauben, dass das was geht, das wird sicherlich in einigen Bundesliga-Partien passieren, wenn man dann ja vielleicht nicht durch so einen Lapsus wie von Nikola am Freitagabend, aber es werden sicherlich, ja, man wird häufiger zurückliegen und dann die mentale Stärke zu beweisen, dran zu glauben, dass dann noch was gehen kann. Das ist sicherlich was man mitnehmen kann aus dem Spiel und ja, die guten Momente, auf die man aufbauen kann. Und nun ist es ja am Ende auch einfach ein Spiel, wo der Gegner schon Pflichtspiele bestritten hat, man selber macht sein erstes Pflichtspiel, man ist vorher noch nie aufeinander getroffen. Klar kann man sich vorher gut beäugen, aber ich kann mir auch vorstellen, du hast den Mut angesprochen, gerade bei der Aktion zum 2:1 für den HFC, dass da St. Pauli sicherlich auch ein bisschen geschockt war kurzzeitig. Und ja, wenn man da seine Lehren draus zieht, dann kann das eigentlich auch eine ganz gute Saison werden, hoffe ich doch mal. Und ja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. An dieser Stelle, Olli, danke ich dir erstmal und für die beiden Gespräche, für die Zeit, die du genommen hast, für deine Einschätzung und Expertise. Danke dir.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das hat viel Spaß gemacht und mir, sagen wir, auch nochmal eine interessante Perspektive auf das Spiel gegeben, die ich so sonst eben nicht gehabt hätte.
Das freut mich zu hören. Dann sowohl dem Verein oder dir, für den Verein, mit dem du es, den du im Herzen trägst, als auch für die SG Verkehrsbetriebe Leipzig eine schöne Saison.
Danke, euch auch.
Mach's gut, ciao.
Jo, ciao.